Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht es um den Ausbau der Windkraft, bei dem Bayern und der Bund über Kreuz liegen. Es geht um das grüne Urgestein Hans-Christian Ströbele, der im Ukraine-Krieg von seiner Partei Besonnenheit fordert, und um Frust und Missverständnisse zwischen ukrainischen Geflüchteten und ihren Gastfamilien. Herzlich willkommen. Trotz Regierungsbeteiligung im Bund kann die FDP die Wählerinnen und Wähler offensichtlich auf Landesebene nicht überzeugen. Bei den Landtagswahlen Ende März im Saarland kam sie nicht mal rein ins Parlament, und auch bei den folgenden Wahlen in Schleswig-Holstein und am vergangenen Sonntag dann in Nordrhein-Westfalen musste die FDP gewaltig federn lassen und landete gefährlich nah an der 5%-Hürde. An Regierungsbeteiligung denkt in Düsseldorf jedenfalls kaum einer mehr. Alles deutet hin auf Schwarz-Grün. Unsere NRW-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager hat sich mit dem Ortsverband 7 in der Landeshauptstadt getroffen und hat sich angehört, welche Schlüsse die Liberalen jetzt aus der Niederlage ziehen.
Erstmal herzlich willkommen hier im Ortsverband 7.
Christine Rachner und 5 ihrer Vorstandskollegen sitzen um einen langen Tisch bei einem Italiener im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim. Der Schock sitzt noch tief nach dem desaströsen Ergebnis bei der NRW-Landtagswahl am vergangenen Sonntag. Das hatte sich gegenüber 2017, wo die Liberalen noch auf 12,6% der Wählerstimmen gekommen waren, auf nur noch 5,9% halbiert.
Wir haben einen langen und sehr intensiven Wahlkampf gemacht und sind mit, ich sag mal, 120% an die Wahlurne gefahren, sage ich mal. Und dann war da schon ein ziemliches Abbremsen. Dieser Abprall oder Aufprall ist schon ordentlich.
Sitzt noch im Knochen.
Ja, kann man schon sagen.
Aber der versammelte Vorstand des Düsseldorfer Ortsverbands will sich wieder aufrappeln. Dazu gehört auch herauszufinden, was denn eigentlich schiefgelaufen ist. Vorstandsmitglied Markus Bönte erzählt, dass bundespolitische Themen die Gespräche bei den Wahlkampfständen dominiert haben, dass sie mit ihren eigenen Themen nicht durchgekommen sind.
Es lag viel daran, dass am Ende hieß CDU, SPD Kopf an Kopf, und da haben viele dann sich dann vielleicht noch für die CDU entschieden, die sie uns sonst gewählt hätten.
So ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist für kleinere Parteien nie gut, sagt auch Politikwissenschaftler Norbert Kersting von der Universität Münster. Aber bei dieser Wahl habe noch ein anderer Faktor eine Rolle gespielt. Der Wahlkampf sei insgesamt sehr auf Personen zugeschnitten gewesen. Davon hätte insbesondere NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU profitiert.
Indem er bei der Ministerpräsidentenkonferenz da war.
Turnusgemäß hat Nordrhein-Westfalen den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne. Ein Glück für Wüst, dem dieser Vorsitz eine große Präsenz in den Medien verschaffte.
Da hatten alle anderen Parteien es schwer, die Personen in den Vordergrund zu stellen, beziehungsweise auch die Inhalte in den Vordergrund zu stellen. Die einzigen, denen das gelungen ist, sind die Grünen. Die hatten aber ein Thema, was so eng mit dem Ukraine-Krieg verbunden ist.
Die Energiewende und der Klimaschutz.
Was ohnehin en vogue ist und wichtig ist, wichtiger angesehen wird von allen Parteien und allen Wählern.
Den Grünen gelang es sogar, ihr Ergebnis von 2017 zu verdreifachen. Das lag für die Liberalen in weiter Ferne. Vor 5 Jahren, als sie in NRW über 12% eingefahren hatten, lag das auch daran, dass die Kampagne ganz auf den damaligen Spitzenkandidaten Christian Lindner zugeschnitten war. Christine Rachner spricht vom CL-Effekt, der wenige Monate später, im Herbst 2017, die FDP auch in den Bundestag zurückbrachte, aus dem sie 2013 geflogen war. Diese Mobilisierungswirkung von damals konnte Vizeministerpräsident und Familienminister Joachim Stamp diesmal nicht entfalten. Daraus müsse man lernen, findet Julian Detering vom Ortsverband Düsseldorf 7.
Ich glaube, wir dürfen den Fehler nicht wiederholen, den die FDP leider in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gemacht hat, dass wir uns als Partei immer auf eine Person zuschneiden lassen. Also wir hatten Genscher lange Zeit, wir hatten Westerwelle, danach hatten wir Lindner. Und jetzt hat man diesen Effekt auch schon bei Schleswig-Holstein gesehen mit Kubicki, dass immer, wenn einer dieser großen Matadore abtritt, ein extremes Vakuum zurückgelassen wird, das niemand eigentlich so richtig ausfüllen kann.
Deshalb sei es wichtig, da ist man sich in der Trattoria in Düsseldorf einig, dass die FDP sich in Zukunft mehr als Team präsentiert und die eigenen Inhalte wie soziale Marktwirtschaft, Bildung, Forschung, Bürgerrechte und Freiheitsrechte besser vermarktet. Die eigenen Schwerpunkte und Erfolge seien in der sogenannten NRW-Koalition mit der CDU untergegangen. Dabei war die schwarz-gelbe Koalition im Düsseldorfer Landtag in den vergangenen 5 Jahren häufig für ihre geräuschlose Regierungsarbeit gelobt worden. Mit nur einer Stimme Mehrheit der Konservativen und Liberalen im Parlament gab es kaum öffentliche Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien. Kann es sein, dass die FDP zu unauffällig war? Politologe Norbert Kerstin sagt, es sei immer eine Gratwanderung, wie sehr man sich mit einer Koalition identifiziert, gerade wenn man aus dem gleichen Lager stammt.
Da muss man sich schon abgrenzen und deutlich machen, wo es da auch noch Unterschiede gibt. Und die gibt es sehr wohl in bestimmten Bereichen. Aber vielleicht ist gerade das auch der Bonus der CDU, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, dass sie etwas mehr zur Mitte tendiert, nicht so drastisch die neoliberalen Konzepte forciert, nicht so sehr die Freiheit des Einzelnen in den Vordergrund rückt, sondern dann auch sagt, okay, wir müssen auch bei Corona-Maßnahmen dann auch das Gemeinwohl und die gesamte Gruppe in den Vordergrund rücken und nicht die individuellen Freiheiten so stark betonen.
Denn diese Politik habe viele ältere Wähler und Wählerinnen von der FDP abgeschreckt. Was dem Wahlkampf der Liberalen ebenfalls schadete, war das Corona-Management an den Schulen. FDP-Bildungsministerin Yvonne Gebauer gehört zu den unbeliebtesten Politikerinnen in Nordrhein-Westfalen. Ohnehin gilt das Bildungsministerium hier als Schleudersitz. Dabei war die FDP am Anfang der Legislaturperiode so stolz auf die eigene Arbeit gewesen. Detering erinnert sich,
dass die ersten 2 Jahre war, glaube ich, Gebauer wirklich das Role Model für uns als Partei im Landesverband, weil alle so begeistert waren von ihrer Schulpolitik.
Weil sie Konfliktherde wie Inklusion und das Abitur nach 8 Jahren schnell befriedete. Bis dann die schlechte Kommunikation in der Corona-Krise kam.
Das wurde alles quasi mit eingerissen, was man sich 2 Jahre lang mühselig aufgebaut hat.
Wie kann es nun also weitergehen? Der Landesverband müsse sich erstmal konsolidieren. Dabei soll auch der Vorsitzende Joachim Stamp eine Rolle spielen, heißt es im Düsseldorfer Ortsverband. Sich jetzt gegenseitig zu zerfleischen, helfe niemandem.
Wichtig ist, dass die Mitglieder Safe Spaces bekommen, wo sie sich wirklich aussprechen können, wo sie auch ihren Frust loslassen werden können und dass dann in den nächsten Monaten daraus der Landesverband eben die richtigen Rückschlüsse dann zieht. Klar, sowohl inhaltlich als auch personell als auch thematisch.
Und dann ginge es darum, eine enge Bindung zu Wählerinnen und Wählern aufzubauen, damit man nicht beim nächsten Mal wieder vor der 5%-Hürde bibbern müsse. Letztlich müsse klarer sein, wofür die FDP steht, ist man sich im Ortsverband einig. Und da könnten auch die Grünen ein Vorbild sein, wenn auch ein sportliches. Die Latte hängt mit einer Verdreifachung des Ergebnisses hoch.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Aber jetzt muss die FDP ihr schlechtes Abschneiden bei der NRW-Landtagswahl erstmal für sich arbeiten lassen. Felicitas Böselager berichtet. Wer in Bayern lebt, der hat mit Sicherheit schon mal was von 10H gehört. So heißt die Abstandsregelung, die für Windräder gilt. Eine bayerische Sonderregelung, die besagt, dass ein Windrad nur da gebaut werden kann, wo bis zur nächsten Siedlung ein Abstand eingehalten wird, der mindestens 10-mal so groß ist wie das Windrad hoch. Wenn das nicht der Fall ist, ist es fast unmöglich, überhaupt eine Genehmigung durchzukriegen. Die Folge? Der Ausbau der Windkraft in Bayern ist faktisch nicht mehr existent. Doch der grüne Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck will, dass sich in Bayern der Wind wieder dreht. Die Regelung soll weg. Und das wiederum gefällt CSU-Ministerpräsident Markus Söder gar nicht. Dabei hat Söder das auch schon mal ganz anders gesehen. Lorenz Storch mit der ganzen Geschichte.
Ein Tag Ende Januar. Mit einer Art Showdown im Konflikt um die Windkraft in Bayern. Der neue Bundeswirtschaftsminister von den Grünen, Robert Habeck, ist nach Bayern gekommen und hat schon im Vorfeld klargemacht, dass er nicht gewillt ist zu akzeptieren, dass in Bayern praktisch keine neuen Windräder gebaut werden. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU empfängt ihn in der Staatskanzlei. Jetzt, bei der Pressekonferenz danach, ist zu spüren, dass hier so etwas wie ein Hahnenkampf abläuft. Schon bei der Frage, wer zuerst sprechen darf. Der Regierungssprecher will Habeck direkt das Wort erteilen, aber Söder grätscht dazwischen.
Ja, nur zwei Sätze. Wir wollen dem Gast das erste Wort geben. Ich bedanke mich, das darf ich vorneweg aber sagen. Es ist ein sehr positiver Stil, dass ein Bundesminister tatsächlich einen Antrittsbesuch macht.
Sollte der grüne Bundesminister Habeck irritiert sein, zeigt er es nicht, sondern antwortet höflich und kommt recht zügig auf den Hauptgrund seines Besuches zu sprechen.
Wir haben einige Möglichkeiten identifiziert, wo der in Bayern völlig zum Erliegen gekommene Windkraftausbau wieder in Gang gebracht werden kann.
Ministerpräsident Söder kann sich in seiner Antwort einen schulmeisterlichen Einschub nicht verkneifen.
Beim nächsten Mal nennen wir uns ja immer Staatsregierung, weil bei uns heißt die Staatsregierung und Landesregierung. Aber an den Dingen können wir, glaube ich, noch arbeiten. Das ist nicht das Problem.
Aber diese Scharmützel können letztlich nicht verdecken, wer am Ende das Sagen hat. Denn rein juristisch gesehen ist die Sache eigentlich sehr einfach. Die 10H-Regel beruht auf einer Ausnahme extra für Bayern im Bundesbaugesetzbuch. Diese Ausnahme könnte die Ampelmehrheit im Bundestag ganz einfach streichen, erklärt Thorsten Müller von der Stiftung Umweltenergierecht in Würzburg.
Wenn diese Länderöffnungsklausel abgeschafft würde, dann wäre auch 10H nicht mehr rechtlich möglich. Das ist kein zustimmungspflichtiges Gesetz, sodass der Bundesrat keine wirkliche Veto-Position hat.
Der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck könnte also theoretisch die 10H-Regel von Berlin aus einfach streichen. Das will er aber offenbar, wenn möglich, vermeiden und sucht prinzipiell Kooperation statt Konfrontation. Dafür hat Habeck gute Gründe. Denn viel von dem, was er in der Energiepolitik vorhat, wird nur funktionieren, wenn Länder und auch Kommunen mitmachen. Auch die Landesplanung ist Sache der Bundesländer. Und über die müssen am Ende die 2% der Landesfläche ausgewiesen werden, die die Ampel-Bundesregierung deutschlandweit für die Windenergie reservieren will. Sollte sich Bayern mit seiner Verwaltung auf stur stellen, könnte es den Ausbau enorm verzögern. Doch die bayerische CSU bekommt Druck nicht nur von dem Grünen aus Berlin, sondern auch aus einer Richtung, aus der sie üblicherweise Unterstützung erfährt. Die bayerische Wirtschaft will auch mehr Windräder, weil sie auf den günstigen Windstrom angewiesen ist, so der Hauptgeschäftsführer der mächtigen Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossert.
Wir haben einen klaren Präsidiumsbeschluss, dass wir zumindest Veränderungen an der 10H-Regelung als richtig erachten und gegebenenfalls auch für eine Abschaffung sind.
Unter Druck steht die Windkraftpolitik der CSU auch durch die von Ministerpräsident Söder selbst verkündeten Klimaziele. Zu denen passt der Einbruch bei der Windkraft in Bayern nicht. Das kritisiert nicht zuletzt die bayerische Energiewirtschaft und ihr Verband VBEW. Wenn die Energiepolitik weiterläuft wie bisher, sei Bayern nicht im Jahr 2040 klimaneutral, wie die Staatsregierung verkündet hat, sondern erst 2100. Da könne Söder doch nicht einfach zuschauen, findet Detlef Fischer vom Energiebranchenverband VBEW.
Es genügt nicht, wenn die bayerische Staatsregierung das Ziel vorgibt und dann die Umsetzung Dritten überlässt. Die bayerische Staatsregierung muss tagtäglich an diesem Projekt mitarbeiten und muss draußen in der Bevölkerung für Akzeptanz sorgen.
Der heutige Ministerpräsident Markus Söder hatte sich übrigens in seiner Zeit als Umweltminister sehr lobend über Windräder geäußert. Es war sein damaliger Chef Horst Seehofer, der zum Verbündeten der Windkraftgegner wurde und die 10H-Regel fast im Alleingang durchgesetzt hat. Insofern muss Söder jetzt nicht ureigene persönliche Positionen räumen, wenn er von 10H schrittweise Abstand nimmt. Und das tut er. Marathon-Fraktionssitzung der Landtags-CSU im April. Fast 5 Stunden lang. Die Pressekonferenz verzögert sich immer weiter, weil die CSU-Abgeordneten drinnen so hitzig diskutieren über die Zukunft der 10H-Regel. Danach verkündet Ministerpräsident Söder:
Natürlich mehr Wind. Die Windhäufigkeit, die früher schlechter war, ist besser durch neue Windräder. Also gibt mehr Möglichkeiten.
Und er erläutert:
Das Papier, das wir jetzt beschlossen haben, ist auch unsere Antwort auf Ukraine-Krise, auf Klima und auf die Wirtschaftsstandort Bayern. Das ist nämlich ganz entscheidend. Wir haben jetzt die Situation, dass wir eine sichere Energieversorgung gewährleisten wollen, die auch am Ende preisgünstig ist.
Die Ausnahmen von der 10H-Regel sind inzwischen auch vom bayerischen Kabinett verabschiedet. Der Mindestabstand zu Siedlungen soll auf 1000 Meter etwa halbiert werden. Zum einen entlang von Autobahnen, Bahnstrecken, in Industriegebieten und Wäldern. Außerdem dort, wo bestehende Windräder durch modernere ersetzt werden. Und die wichtigste Ausnahme: in Vorranggebieten für Windkraft, die spätestens binnen 2 Jahren ausgewiesen werden müssen. Damit ist die Situation künftig wieder fast genauso wie vor Einführung der 10H-Regel. Denn auch damals wurden neue Windräder fast ausschließlich in diesen Vorranggebieten gebaut. Aber wie schnell kann der Windkraftbau tatsächlich wieder anlaufen? Weil wegen der 10H-Regel fast gar keine Genehmigungen für Windräder beantragt wurden, gibt es praktisch keine baureifen Projekte. Es wird also Jahre dauern, bis ein Resultat der angekündigten Lockerungen der bayerischen Windkraftpolitik sichtbar ist. Bernd Wust vom Bayerischen Windkraftverband geht ohnehin alles zu langsam.
Das hätte man schon längst machen können. Und was uns ganz konkret fehlt, ist eine konkrete Zielvorgabe, wie viele Flächen wir denn tatsächlich in den Regionalplänen schaffen müssen.
Aus den Reihen von Kommunalpolitikern kommen vorerst auch eher skeptische Töne. Im Landkreis Starnberg etwa ist CSU-Landrat Stefan Frey eigentlich für mehr Windräder. Von den 9 Ausnahmen von der 10H-Regel, die seine CSU-Parteifreunde im Landtag beschlossen haben, verspricht er sich wenig.
Ich glaube nicht, dass es dadurch entscheidend mehr Windräder geben wird. Letztendlich müssen es die Gemeinden vor Ort entscheiden, wie bisher auch.
Weniger Bürokratie und mehr organisatorische Unterstützung durch die Staatsregierung bei der Windkraft bräuchte es, meint der Starnberger CSU-Landrat. Die bayerische Staatsregierung schickt ihr neues Windkraftkonzept mit den Ausnahmen von der 10H-Regel jetzt nach Berlin. Dort wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dann bewerten, ob es ausreicht. Das wird es ganz bestimmt nicht, meinen die bayerischen Grünen. Habeck selbst hatte nach seinem Besuch in der Münchner Staatskanzlei zu Söder gesagt:
Es gab in der Vergangenheit einen Überbietungswettbewerb nach unten. Wer ist der größte Verhinderer? Wenn wir aber in einem Land leben, wo die größten Verhinderer den größten politischen Benefit bekommen, dann können wir den Laden auch dicht machen.
Bayern soll also nicht mehr profitieren können, wenn es die Windkraft blockiert. Die Staatsregierung findet, das tut sie nicht mehr. Habecks Antwort darauf steht noch aus.
Lorenz Storch berichtete über den bayerischen Politpoker beim Thema Windkraft. Manch Grüne der ersten Stunde kommen in diesen Tag ziemlich ins Fremdeln. Denn ihre einst so diskussionsfreudige und pazifistische Partei scheint mit Beginn des Ukraine-Kriegs alte Gewissheiten ohne zu zögern über Bord geworfen zu haben. Und groß debattiert darüber wird auch nicht. Hans-Christian Ströbele ist so einer, der genau das denkt. Und er findet, dass dieser plötzliche Politikwechsel ganz klar dem grünen Grundsatzprogramm widerspricht. Der Anwalt ist zwar kein Gründungsmitglied der Grünen, aber immerhin seit 1985 dabei. 20 Jahre lang saß er für sie im Bundestag und aus Altersgründen hatte er sich zurückgezogen. Aber zum Ukraine-Krieg und den plötzlichen Wandel seiner Partei hat der 82-Jährige eine klare Haltung. Meine Kollegin Claudia van Laak hat ihn besucht.
Kommen Sie mit dem Fahrrad? Fragt Hans-Christian Ströbele. Und dann folgt eine detaillierte Wegbeschreibung. Der Grünen-Politiker wohnt nicht in Kreuzberg, wie viele glauben, sondern im Stadtteil Tiergarten, direkt an der Spree. Keine 5 Fahrradminuten sind es zum Schloss Bellevue. Doch der alte Drahtesel, mit dem Hans-Christian Ströbele auf nahezu jeder Demo in Kreuzberg unterwegs war, steht schon lange ungenutzt herum. Der 82-Jährige verlässt kaum noch die große Altbauwohnung im Hochparterre.
Ich habe eine Nervenkrankheit, die bewirkt, dass meine Arm- und Beinmuskeln und auch meine Halsmuskeln eingehen, also absterben. Und ich habe ja hier so einen Rollator und habe da draußen eine Raupe, mit der ich die Treppe runterkomme. Aber außer dass ich hier mal ein bisschen spazieren gehe mit Begleitung und so, gehe ich nicht. Ich kann auch zu keiner Versammlung gehen oder so.
Weiße lange Haare zu einem schmalen Körper. Im Flur steht ein Rollstuhl, neben dem Schreibtisch ein Rollator. Hinter Hans-Christian Ströbele ziehen die Ausflugsschiffe auf der Spree vorbei. Die Fenster sind geöffnet, der Duft von blühendem Rotdorn weht hinein, die Spatzen chirpen. Dass ihn seine Krankheit ans Haus fesselt, damit kommt der durch und durch politische Mensch nur schwer klar.
Das ist also gerade in der jetzigen Situation schon unangenehm. Also vorher dachte ich, naja, jetzt bist du im sogenannten Ruhestand und kannst dich um dich selber kümmern und kannst deine Memoiren schreiben, aber jetzt komme ich da nicht zu.
Denn der Ukraine-Krieg treibt ihn um, lässt ihn nicht in Ruhe. Dass es Gewissheiten gab, die sich über Nacht als falsch herausstellten zum Beispiel. So glaubte er.
Dass man so enge wirtschaftliche Verbindungen hat, dass man eigentlich gar nicht mehr gegeneinander Krieg führen kann.
Oder dass er sich wie viele andere im russischen Präsidenten Wladimir Putin täuschte. Nein, er würde seine Truppen nicht in die Ukraine einmarschieren lassen. Davon war Ströbele bis zuletzt überzeugt.
Weil es ja im Grunde genommen, das stellt sich ja so langsam raus, auch aus russischer Sicht fürchterlich dumm ist, was er da macht, ne?
Der Grüne erinnert sich noch gut an die Rede Putins im Bundestag. 2001 war das. Der erste Auftritt eines russischen Präsidenten im Parlament, dazu noch eine Ansprache auf Deutsch. Ich fand gut, dass er da redete, sagt der frühere Bundestagsabgeordnete.
Aber ich bin trotzdem nicht aufgestanden. Ich glaube, war der Einzige und habe auch nicht geklatscht.
Der Anwalt hat sich nie als Pazifist bezeichnet. Es waren andere, die ihn dazu machten. Hans-Christian Ströbele diente bei der Bundesluftwaffe. 1980 rief er als Mitgründer der Berliner linksalternativen Tageszeitung Taz dazu auf, Geld für den bewaffneten Kampf der linksgerichteten Guerilla in El Salvador zu sammeln. Die Waffenlieferungen an die Ukraine trägt er mit, fordert allerdings von seiner Partei ein besonnenes Vorgehen. Er sei kein großer Verehrer von Bundeskanzler Olaf Scholz, aber dass dieser bei der Lieferung schwerer Waffen gezögert habe, sei richtig gewesen.
Also das ist, glaube ich, ein Leitsatz. Das haben die alten Römer schon gesagt. Bei jedem Krieg und bei jeder Kriegsbeteiligung, auch wenn sie nur mit Waffenlieferung ist, nur jetzt sage ich mal, bedenke das Ende, res bitte fine. Und das muss man auch heute. Man muss sehen, was kann passieren, was riskiert man. Wir sind für jede Waffe, die wir liefern, verantwortlich.
Mehr Nachdenklichkeit und eine weniger militaristische Sprache, das wünscht sich der Grüne von seiner Partei, der er seit 37 Jahren angehört. Wenn er von Grünen Sätze höre wie »Das muss ein Sieg der Ukraine werden« oder »Wir verteidigen jeden Meter ukrainischen Territoriums«, dann zucke er jedes Mal zusammen. Einen russischen Atomschlag könne niemand ausschließen.
Wenn man sich so in ihm geirrt hat vorher, dann halte ich alles für möglich. Gibt es denn irgendjemand, der sagt, das wagt er nie, das macht er nicht?
Hans-Christian Ströbele gibt Interviews, er twittert, ist stolz auf 280.000 Follower. Doch der Einfluss des 82-Jährigen schwindet, auch in seiner eigenen Partei, mit der er inzwischen fremdelt. Ungeheuer erfolgreich seien ja die Grünen gerade, sagt er. Aber das klingt so, als ob er sich über diesen Erfolg nicht freuen kann.
Wir wollten keine Partei sein. Heute sind die Grünen, und das war schon zu meiner Zeit im Bundestag so, unterscheiden sich durch nichts, nicht mal mehr durch die Kleidung von anderen Abgeordneten.
Ich gehöre nicht mehr in die Zeit, analysiert der frühere RAF-Anwalt selbstkritisch. Damit meint er auch sein Unvermögen, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden.
Also ich begreife es einfach nicht, weil mir die Worte fehlen. Ne? Mit dem PC komme ich überhaupt nicht, selbst wenn mir einer, das steht doch alles da. Also wenn die mir erklären, wie das geht, das sind ja alles englische Ausdrücke. Ich habe da hinten natürlich ein englisches Lexikon stehen, die kann ich alle nachgucken, aber da stehen die alle nicht drin. Das heißt, allein die Sprache, das ist wie Chinesisch für mich.
Seine Welt sind Akten aus Papier. In 9 Reihen ziehen sie sich bis unter die hohe Stuckdecke. Am Regal hängt ein Metallschild mit der Aufschrift »Sozialistisches Anwaltskollektiv«. Das war die gemeinsame Kanzlei mit dem späteren NPD-Mitglied Horst Mahler. Daneben ein Plakat. Es kündigt die Verleihung des Fritz-Bauer-Preises für das politische Lebenswerk Ströbeles an. 2018 war das.
Wenn diese Aktenwand, die Sie hier sehen, das ist ein Viertel von denen, die ich hier in der Wohnung stehen habe.
Auch wenn vieles nicht mehr geht. Eine politische Initiative will er noch starten für alle analogen Menschen. Niemand dürfe gezwungen werden, nur noch digital mit Behörden, Krankenkassen oder Banken zu kommunizieren, fordert Hans-Christian Ströbele. Wer weiß, vielleicht zieht er dafür noch vor Gericht.
Da bleiben wir dran, analog und digital. Claudia van Laak hat für uns den Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele getroffen. Es sind etwa 6,2 Millionen Menschen, die inzwischen ihre ukrainische Heimat verlassen haben aus Angst vor den russischen Angriffen. So schätzt es das UN-Geflüchtetenhilfswerk UNHCR. In Deutschland sind gut 720.000 Geflüchtete untergekommen und von ihnen wohnen viele auch bei Menschen, die ihnen bei sich privat ein vorübergehendes Zuhause angeboten haben. Die Hilfsbereitschaft bei Deutschen ist bisher sehr groß gewesen, doch immer mehr zeigen sich auch Risse. Es gibt Missverständnisse, Enttäuschungen und manchmal auch Frust. Übrigens auf beiden Seiten. Und unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat zugehört und sich durchgefragt, was dahinter steckt.
Das sind so Sachen, wann man was macht. Zum Beispiel Wäsche waschen oder wann Kinder ins Bett gehen, wann man laut ist, wann man eher leise ist.
Jochen Schuppener sitzt in seinem weiß getünchten, aufgeräumten Arbeitszimmer unterm Dach und atmet tief ein. Der 56-Jährige weiß, das Thema ist gerade heikel. Es geht um die Gäste aus dem ukrainischen Dnipro, die seit März bei ihm und seiner Frau im ersten Stock leben. Eine Großmutter und eine Mutter mit ihren 3 Kindern, geflüchtet vor dem Krieg. Aber ein Stück weit ist er erstaunt und auch ein wenig ratlos.
Also die ganzen Nachbarn haben Sachen angeboten. Da kamen ständig Leute, die haben irgendwelche am Anfang Lebensmittel angeboten. Geld, Kleidungsstücke, Spielsachen für die Kinder. Und die wollten alle helfen, haben sich dann auch gedacht, ja, die nehmen das mit großer Dankbarkeit an. Aber die haben das dann vielfach nicht angenommen.
Jochen Schuppener möchte als einer von wenigen Helfenden mit der Presse sprechen. Viele sind irritiert und ratlos, wollen das aber nicht öffentlich teilen. Dennoch haben immer mehr Menschen wie er das Gefühl, die Geflüchteten in ihrem Haus werden zu einer Herausforderung für die eigene Hilfsbereitschaft. Immer öfter ist die Rede von Missverständnissen, Überforderungen und manchmal auch von Frust. Der Integrationslotse der niederbayerischen Stadt Straubing, Martin Schaller, kann von einigen erzählen. Zum Beispiel den Fall,
wo ein älteres Ehepaar, das halt alleine im Haus war, sich bereit erklärt hat, aufzunehmen, die aber wohl, so was ich von der ukrainischen Dame mitbekomme, die sich nicht mehr sehr wohl dort fühlt, ja, mit der Situation, dass jetzt fremde Leute bei ihnen im Haus sind und das Bad und die Küche teilen, an ihre Grenzen stoßen.
Oder die Frau, die einer ukrainischen Familie eine Wohnung in ihrem Haus anbot, in die später einmal ihre Tochter einziehen soll.
Was dann einfach eine riesige Herausforderung ist, weil Es muss sich um den Alltag kümmern, man muss ja auch Möbel dann besorgen, man muss diese Registrierung begleiten. Und diese Dame, die hat mich öfter schon angerufen, jetzt wurde es jetzt ruhiger, die hat sich da so viel angetan, dass sie wirklich sehr stark überfordert war.
Die Situationen von unzufriedenen Gastgebern sind also ganz unterschiedlich. Und so sind auch die Gründe vielfältig. Bei Jochen Schuppener ist es vor allem eines.
Die Herausforderung lag von Anfang an darin, dass diese Familie kein Deutsch und kein Englisch spricht und wir kein Russisch oder Ukrainisch. Wir haben aber ein paar Nachbarn, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen und die noch Russisch sprechen, und die haben sich dann immer wieder auch als Übersetzer angeboten. Ansonsten haben wir viel mit Google Translate übersetzt, also die schreiben was auf Russisch, übersetzen ins Deutsche und umgekehrt. Und das ist natürlich einerseits super hilfreich, auf der anderen Seite passiert dann immer wieder auch, dass Dinge nicht so ganz rüberkommen.
Wie Jochen Schuppener ist vielen Gastgebern klar, unmittelbar zurückgeben können Geflüchtete gerade wenig. Irritierend für sie ist aber oft die Haltung der Geflüchteten.
Vielleicht kommt auch mal irgendwie ein komischer Kommentar, dass Leute unzufrieden sind, und dann denkt man sich vielleicht schon als Gastgeber, was wollen die denn eigentlich?
Guido Terlinden ist Traumatherapeut bei der Organisation Refugio. Er versucht, beide Seiten zu verstehen. Etwa, dass man die Unzufriedenheit von Geflüchteten über ihren Status quo relativ schnell als Ausdruck von Undankbarkeit wahrnehme. Dabei müssten diese selbst erst einmal mit dieser neuen Situation klarkommen. Guido Terlinden erzählt von einer Begegnung mit einer Ukrainerin.
Ich habe dann uns vorgestellt, Refugio, was wir hier machen, dass wir eben eine unabhängige Einrichtung sind, eine NGO, die psychosoziale Beratung, Behandlung anbietet für Geflüchtete aus der ganzen Welt. Und sie ist so innerlich so richtig in sich gegangen, hat gesagt, jetzt bin ich auch ein Flüchtling. Mir kam es so vor, als hätte sie in dem Moment realisiert, dass sie einer von diesen Menschen ist, die aus Afghanistan und Somalia kommen. Sie ist jetzt auch ein Flüchtling auf der gleichen Stufe. Und das können wir richtig spüren, wie ihr das nahe geht.
Die Rolle des Hilfesuchenden anzunehmen, falle manchen schwer. Sachspenden anzunehmen ebenso, auch wenn diese essentiell wichtig seien, um die Kriegs- und Fluchttraumata zu verarbeiten.
Das ist ganz ausschlaggebend dann für die spätere Entwicklung. Und wenn Menschen nach schlimmen Erlebnissen erstmal leben, sie kriegen nichts, sie wissen noch nicht mal, ob sie bleiben dürfen, sie werden in der letzten Abstiege oder so untergebracht, dann werden das schlechtere Voraussetzungen für die Gesundung sein als Menschen, die erstmal mit offenen Armen aufgenommen werden und denen auch erstmal Sachspenden zur Verfügung gestellt werden. Von daher war es sehr wichtig.
Mit anderen Worten, egal wie die Hilfe in Momenten ankommen mag, sie ist der erste Schritt, um Seelen von ihren Kriegstraumata zu heilen. Fragt man in der ukrainischen Gemeinde nach, dann fällt zunächst mal ein Wort. Die Geflüchteten seien sehr dankbar für jede Hilfe. Doch geflüchtete UkrainerInnen quäle gerade vor allem eine Frage: gehen oder bleiben. Das beobachtet der Erzpriester der ukrainischen orthodoxen Gemeinde München, Valentin Smoktunovic.
Viele träumen, um wieder normal leben, wieder zurückkehren in der Ukraine, wo die haben auch Wohnungen oder Häuser gehabt. Selbstverständlich die kamen aus Ostukraine, aus Mariupol zum Beispiel, kennen Familien, oder Kharkiv, wo sind die Städte oder Wohnungen zerstört. Dann die machen schon große Gedanken, wohin jetzt, was bekomme ich in der Ukraine wieder zurück? Wo soll ich hingehen? Ja? Solange Krieg läuft, dann die trauen sich nicht zurück.
Ein häufiges Missverständnis zwischen Gast und Gastfamilie sieht er in dem ungeklärten Verhältnis zueinander. Sind die Ukrainer Gäste? Dann wäre es für sie zum Beispiel unhöflich, im Haushalt mitzuarbeiten. Oder sind sie Teil der Familie mit Rechten und Pflichten?
Und wenn die Familie sagt nicht direkt, komm, hilf mir das oder jenes, dann einfach selbstständig unternehmen nichts. Und die warten auf die Befehle.
Klare Ansagen sind also durchaus hilfreich, findet der Geistliche. Manche deutschen Familien riefen nun bei ihm an. Sie wollten ihr altes Leben zurück, ohne die Gäste. Ob man denn für sie keine eigene Wohnung finden könne? Diesen Wunsch teilen auch die Ukrainer. Selbstständig in Deutschland wohnen können, ohne Deutschen zu Last zu fallen und ohne in Turn- oder Messehallen leben zu müssen, wie gegenwärtig viele Ukrainer. Da eine solche Suche zumindest auf dem Münchner Mietmarkt länger dauern könnte, gibt der Integrationslotse Martin Schaller einige praktische Tipps. Man sollte mit ukrainischen Geflüchteten möglichst bald einen Mietvertrag schließen, um klare Verhältnisse zu schaffen und um auch sofort Miete zu bekommen, notfalls vom Amt. Und man sollte die Gemeinschaft suchen, sich mit anderen Helfenden vor Ort zu einem Helferkreis zusammentun.
Wenn ich mich mit anderen zusammentue, können wir die Aufgaben aufteilen? Können wir uns gegenseitig stützen? Kann ich mich auch, wenn es zu viel geworden ist, mal ein bisschen rausnehmen für ein paar Tage und andere übernehmen? Das würde ich sagen, weil Teamwork in dem Fall die beste aller Lösungen ist.
Missverständnisse, Enttäuschungen, Frust und was dahinter steckt. Tobias Krone berichtete über die Situation mancher Menschen in Deutschland, die Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben. Preise steigen. Und über die Auswirkungen gerade für Menschen mit geringem Einkommen haben wir ja auch schon im DLF-Magazin mehrfach berichtet. Genau die wird die Nachricht in dieser Woche besonders gefreut haben, dass der Sozialausschuss des Bundestags grünes Licht gegeben hat für den Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Der sieht vor, den Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde zu erhöhen, und zwar ab 1. Oktober. Wann genau der Gesetzentwurf zur abschließenden Beratung in den Bundestag kommt, ist zwar noch nicht klar, klar aber ist, die Vorfreude gerade in Regionen mit geringen Löhnen ist groß. Zumindest bei den ArbeitnehmerInnen. Jonas Ochsmann hat sich umgehört, zum Beispiel in einer Bäckerei in Sachsen-Anhalt.
Es ist Nachmittagsbetrieb im Café der Bäckerei Schäfers in Wolmirstedt, einer Kleinstadt in der Nähe von Magdeburg.
Naja, erstmal liebe ich den Job. Ich habe den nicht nur gelernt, damit ich Geld verdiene, sondern weil ich es einfach auch gerne tue.
Bianca Müller-Kias begann kurz nach der Wende eine Ausbildung zur Bäckereiverkäuferin. Dafür musste sie nach Niedersachsen gehen, weil es im Osten keine Ausbildungsplätze gab. Danach wollte sie aber zurück nach Magdeburg.
Durch eine Freundin, die sagte mir, eine Stelle ist frei. Und seitdem bin ich bei Schäfers, seit 20 Jahren, ja.
Seitdem hat sich viel verändert.
Also Aufwand ist erheblich mehr geworden und verdichtet hat sich auch, ja. Die Kartons wiegen bis zu 11 Kilo. Das muss man natürlich auch körperlich abkönnen. Und wir haben viel mehr Fastfood.
Die Branche boomt, aber die Löhne steigen nicht. Obwohl Müller-Kias mittlerweile die Filiale leitet, verdient sie wie alle ihre Kolleginnen noch unter 12 Euro. Ihr Mann, der nach der Wende umschulen musste und 13 Jahre auf Montage war, kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten. Müller-Kias hat sich deshalb schon fast daran gewöhnt, dass sie ihren Lohn durch Gelder der Arbeitsagentur aufstocken muss.
Viele von uns sind Aufstocker, gerade die Alleinerziehenden, die eben bloß den Teilzeitjob haben. Und ich finde, das kann es nicht sein. Wenn ich arbeiten gehe, muss ich erwarten, dass ich davon leben kann, ohne noch zusätzlich zum Amt zu gehen. Oder Angst zu haben, in die Altersarmut falle.
Wer unter 12 Euro verdient, lebt in Deutschland statistisch gesehen an der Grenze zur Armut. Das betrifft besonders viele Beschäftigte in Ostdeutschland. Ab Oktober will die Regierung den Mindestlohn von derzeit 9,82 Euro auf 12 Euro erhöhen.
Für einen Vierleiter macht es 100, 150 Euro mehr. Aber es macht eben viel aus bei den Quereinsteigern, bei den Ungelernten. Davon haben wir viele.
In Deutschland bekommen mehr Frauen als Männer Mindestlohn. Insgesamt würden von der Erhöhung über 6 Millionen Beschäftigte profitieren. Viele arbeiten in der Gastronomie und im Hotelgewerbe, im Einzelhandel, in der Lebensmittelproduktion oder im Transportwesen. Branchen, in denen die Gewerkschaften schwach sind, Branchenmindestlöhne und Tarifverträge die Ausnahme sind.
Selbstverständlich ist der Mindestlohn ein Erfolgsmodell.
DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzel.
Er hat vor allem im Osten der Bundesrepublik Deutschland massive Lohnerhöhungen gebracht, zum Teil bis zu 20%.
In den 90er Jahren hat die Gewerkschaft für Nahrung, Gaststätten, Genuss, kurz NGG, den Mindestlohn auf ihre politische Agenda gesetzt. Damals ein heikles Thema für die Gewerkschaften. Weil sie selbst vor allem in den Dienstleistungsbranchen nicht mehr in der Lage waren, angemessene Löhne durchzusetzen, sollte der Staat eine Untergrenze festlegen. 2015 führte die Große Koalition dann den allgemeinen Mindestlohn von 8,50 Euro ein. Seitdem entscheiden Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam in einer Mindestlohnkommission über laufende Erhöhungen.
Das Problem ist gewesen, der Einstieg war zu niedrig. Wir haben uns weitestgehend an der Tarifentwicklung orientiert, aber wenn man zu niedrig einsteigt, hinkt man insgesamt der Entwicklung bei den Tariflöhnen natürlich hinterher, ist klar. Deshalb waren wir der Meinung, kann man da auch mutigere Schritte machen. Das ist mit den Arbeitgebern aber nicht zu machen gewesen.
In den letzten 7 Jahren ist der Mindestlohn um 1,32 Euro angestiegen. Ein Plus von 15,5%. Aus Sicht der Gewerkschaften zu wenig. Sie unterstützen die geplante Anhebung auf 12 Euro.
Als Arbeitgeber wissen wir, dass Löhne verdient werden müssen.
Sagt dagegen Steffen Kampeter vom Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA.
Womit wir ein Problem haben, ist, dass Tarifverträge, die von Gewerkschaften und Arbeitgebern geschlossen werden, die auch unter bestimmten Lohnhöhen sind, dann die Politik sagt, Edge, das haben wir nicht so ernst gemeint mit dem Grundgesetz, wo ihr diese Freiheit habt, solche Tarifverträge abzuschließen. 12 Euro sind ein politischer Lohn.
Der Verband erwägt nun eine Verfassungsklage gegen die staatliche Einmischung. Und er fürchtet auch negative wirtschaftliche Folgen.
Und es wird in manchen Regionen, wo das Lohnniveau relativ niedrig ist, wie in Teilen der neuen Bundesländer, sicherlich auch unmittelbare ökonomische Wirkung geben. Die mittelfristige ökonomische Wirkung ist, dass der Staat, wenn er einmal in die Lohnfestsetzung eingreift, das zu einer dauerhaften Einrichtung machen wird.
Die kommen mal an, noch. Schokolade.
Die Unternehmen haben immer Ausreden, warum sie es denn gerade mal nicht können. Aber wir sehen ja, wozu es führt. An jedem Laden, den man hingeht, in jedem Handwerksbetrieb steht, wir brauchen Leute. Aber dafür muss man auch heutzutage dementsprechend bezahlen, auch in Mitteldeutschland.
Sagt Bianca Müller-Kias. Schon seit Jahren engagiert sie sich für die Gewerkschaft NGG. Sie vertrat ihre Kolleginnen in den Tarifverhandlungen mit Schäfers Ende letzten Jahres. Aber obwohl der Mutterkonzern Edeka in der Pandemie Rekordgewinne eingefahren hat, sollten die Löhne nicht erhöht werden.
Sie dachten wahrscheinlich, der Mindestlohn kommt sowieso nicht, aber wir waren der festen Überzeugung, dass er kommt. Und aufgrund dessen, weil es keine armutsfesten Löhne gewesen wären, haben wir die nicht unterschrieben.
Für Müller-Kias sind 12 Euro nur ein Anfang.
Der Mindestlohn von 12 Euro kann eigentlich nur die Basis sein, auf der man Tarifverhandlungen führt. Ich sag mal so, 12 Euro klingt viel, aber eigentlich, um eine gute Rente zu kriegen, ist es noch zu wenig.
Für Stefan Körzel vom DGB ist wichtig, dass die Umsetzung der Mindestlohnerhöhung in den Unternehmen auch überprüft wird. Zuständig dafür ist der Zoll, der Unternehmen stichprobenartig kontrolliert. Vor Pandemiebeginn stellte der fast 7000 Verstöße gegen den Mindestlohn fest. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, vermutet Körzel.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt, es sind bis zu 2,4 Millionen. Wir reden hier über kriminelle Arbeitgeber, die organisiert Mindestlohnumgehung machen. Wir bemängeln, dass es zu wenig Kontrollen gibt und dass Kontrollen zum Teil in der Zeitung angekündigt werden.
Betrug bei der Arbeitszeit sei die häufigste Methode der Mindestlohnumgehung, sagt Körzel. Eine Pflicht zur elektronischen Erfassung der täglichen Arbeitsstunden könnte Tricksereien erschweren. Doch dazu konnte sich die Bundesregierung bislang nicht durchringen.
Der Mindestlohn soll ab 1. Oktober auf 12 Euro die Stunde steigen, Jonas Oxmann berichtete. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Am Mikrofon war Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.